Hallo und herzlich willkommen zum Wunderwerk Predigt Podcast. Schön, dass du da bist. Wenn du mehr Informationen zu uns als Gemeinde haben möchtest, kannst du uns gerne unter wunderwerk.wien oder sogar noch lieber persönlich in der Expedithalle Wien besuchen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Was für ein Segen, dass die Elke sich das was kosten hat lassen, nach Wien zu kommen. Ich kann mir Wunderwerk ohne dich gar nicht mehr vorstellen. Sie ist so ein Segen und es hat sie was gekostet. Ich weiß es. Ich habe mit ihr viel gesprochen und es hat sie was gekostet. Das sagt sie jetzt so nüchtern. Aber es hat sie was gekostet. Nachfolge kostet was. Und der Titel meiner Predigt ist »Mein Kreuz auf mich nehmen«. Das ist kein Zitat von mir, das hat Jesus gesagt. Jesus sagt viele Dinge, die nicht populär sind. Er hat auch nicht versucht, beliebt zu sein. Uns Österreichern sagt mehr so eine gewisse Gemütlichkeit nach, oder? Also nach dem Essen, sitzen bleiben und dann Geschirrspüler, also aufstehen, um den Geschirrspüler einzuräumen, das ist dann schon so, oh, mein Kreuz auf mich nehmen. Ich würde doch schon viel länger sitzen bleiben. Ich bin in den 70er Jahren geboren und da habe ich diesen Ausdruck viel öfter gehört in der Predigt, dass wir das Kreuz auf uns nehmen sollen oder auch Geschwister, die sich gegenseitig das so zugesprochen haben. Und das klang immer so ein bisschen so leidend, schwer, nicht angenehm. Ich wusste auch nicht genau, was heißt denn das eigentlich, aber so mein Kreuz auf mich nehmen, es klingt schwer. Ich weiß nicht, wann hat zu dir das letzte Mal jemand gesagt, hey, wie geht's dir mit deinem Kreuz, das du auf dich nimmst? Oder in einer kleinen Gruppe, darf ich für dich beten, dass du besser und besser dein Kreuz auf dich nimmst? Ich glaube, wir hören das in dieser Season nicht mehr so oft. Also wie gesagt, ich bin ein Kind der 70er, ich bin ohne Netflix-Serien aufgewachsen. Meine Netflix-Serie war die Geschichten, die meine Großeltern erzählt haben. Und eine Oma hat mir immer wieder vom Schlaraffenland erzählt. Das werden vielleicht jetzt viele nicht mehr kennen. ChatGPT ist auch jünger als ich und ich habe ChatGPT gefüttert, was das Schlaraffenland ist. Es gibt Flüsse aus Milch und Honig oder Schokolade. Bäume sind Lollipops oder Zuckerwatte. Zuckerl sind auf den Bäumen oder auch... Du musst nicht mehr kochen, das Grillhändl fliegt dir direkt in den Mund. Berge aus Käse. Und sie hat gesagt, du musst so lange gehen, bis du einen Puddingberg findest. Durch diesen Puddingberg löffelst du dich dann durch, also muss ich doch auch mich ein bisschen anstrengen. Und dann bist du im Paradies des Schlaraffenlands. Du musst nichts mehr tun, alles fällt dir in den Mund. Du musst nichts Eigenes tun, es ist alles da, was das Herz begehrt. Und manchmal, denke ich mir, haben wir auch so einen Schlaraffenland-Glauben. Ich nehme Jesus so ein bisschen dazu, einen Schlaraffi-Jesus. Und die Gemeinde ist eine Schlaraffi-Gemeinde, die ist auch da, dass sie mein Herz erfüllt mit allem, was ich mir wünsche. Jesus, Zeichen und Wunder sollen schnell passieren, aber es darf mich nichts kosten. Es darf mich nichts kosten. Jesus selbst sagt zu seinen Jüngern und zur Menge, dass wir das Kreuz auf uns nehmen sollen. Wir lesen das in Markus 8. Auch in Matthäus steht das und im Lukas schauen wir uns später das noch an. Die Volksmenge und die Jünger hat er herzugerufen und dann spricht er zu ihnen. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben. Das Kreuz ist eigentlich auch ein historischer Begriff. Und wir verstehen heute gar nicht mehr so richtig, was die Jünger damals darunter verstanden haben. Also wir haben das Kreuz als Schmuck, wir haben es hier als Zeichen des Ministry-Teams. Wir hängen vielleicht auch zu Hause ein Kreuz auf. Das wäre für die Jünger undenkbar gewesen. Damals war das kein christliches Symbol. Christliche Symbole waren der Hirte mit dem Schaf auf den Schultern oder die Buchstaben Alpha und Omega für den Anfang und das Ende oder Inri, was eben am Kreuz gestanden ist, Jesus von Nazareth, König der Juden. Das waren Zeichen. Oder der Fisch. Also für die Jünger, nimm dein Kreuz auf dich. Das hatte eine ganz andere Bedeutung, weil das Kreuz war eines der grausamsten Hinrichtungsinstrumente der Römer. Es war so grausam und voll beladen mit Schande und Verworfensein, dass es gar nicht erlaubt war, römische Bürger zu kreuzigen. Sklaven, Ausländer, alle anderen schon, aber für die römischen Bürger nicht. Es war der Inbegriff der Schande, des Verworfenseins. Ein grausamer, langsamer Tod. Damals hätte keiner das Kreuz als Logo verwendet. Aber im christlichen Kontext gibt es eine Umdeutung und interessanterweise beginnt Jesus schon damit, obwohl er selber noch gar nicht ans Kreuz gegangen ist. Er sagt, wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wir sehen, hier schwingt nicht mehr nur dieser schändliche Tod mit, sondern auch etwas Neues. Die Hingabe und Freiwilligkeit, das schwingt schon mit. Es hat noch länger gedauert, bis es dann wirklich ein christliches Symbol wurde. Also Paulus schreibt ja auch noch, also das Kreuz ist ja für die Juden eine Gotteslästerung und für die Griechen ein blanker Unsinn. Aber es hat bei Kaiser Konstantin dann wirklich diesen Swift gegeben, dass es ein Siegeszeichen wurde. Jetzt haben es die Jünger aber noch nicht so verstanden. Was haben sie denn verstanden? Jesus offenbart sich ihnen und sagt, ich werde sterben. Und die Jünger sind sofort, nein. Besonders der Petrus, sicher nicht Jesus. Ich bin mir nicht sicher, ob sie auch so gerade zum Schlaraffenland denken waren. Jesus ist beliebt. Er macht Zeichen und Wunder. Wir sind dadurch beliebt. Es wird auch noch einen Prunkzug nach Jerusalem geben und so weiter. Jetzt soll er sterben. Aber Jesus ist ja bekannt für seine unbequemen und provokanten Aussagen. Und mit diesen Aussagen will er Menschen herausfordern, eine Entscheidung zu treffen. Und in der Entscheidung geht es immer, bist du für mich oder gegen mich? Dazwischen gibt's nichts. Und er ergreift jetzt die Initiative in dieser Stelle, um den Inhalt seiner Nachfolge zu erklären. Und er sagt der Menge und den Jüngern, hey, es geht nicht nur um Wunder. Es geht auch darum, dass es was kostet. Und er legt das ganz offen auf den Tisch. Da gibt's nichts Kleingedrucktes, wo du dann irgendwann mal später draufkommst. Das wusste ich aber nicht. Er legt das ganz offen auf den Tisch, die Kosten. Also wenn jemand mir nachfolgen will. Und bei diesem Wenn sehen wir schon, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Das lässt ja die Möglichkeit offen, dass ich es mache oder nicht mache. Also wenn jemand mir nachfolgen will, das ist eine Entscheidung, die er in die Zuhörerschaft hineinlegt. Er lässt dir die Wahl. Kannst du dich von allen anderen Angeboten, von allen anderen Alternativen absagen, lossagen, sie hinter dir lassen? Kannst du das? Und dabei lässt er aber alles offen. Er manipuliert nicht, er zwingt nicht, er fordert nicht. Er lässt es offen. Wenn du das willst, wenn du mir nachfolgen willst, dann, und jetzt kommt das, was ganz wichtig ist. Er öffnet diesen Raum, wenn du das willst, aber jetzt kommt etwas sehr Gewichtiges und Einschneidendes für die Entscheidungsfindung. Er lädt dich ein, sein Lehrling zu werden, in die Nachfolge zu treten und er stellt dieses Konzept der Nachfolge vor. Wenn mir jemand nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Es geht darum, nicht Jesus einfach so dazuzunehmen als Sahnehäubchen und nichts zu verlassen oder herzugeben. Jeder, der das möchte, soll sein Kreuz auf sich nehmen. Ich muss nicht das Kreuz von Titus tragen, er muss nicht meins tragen. Ich muss auch nicht das Kreuz von Jesus tragen, das kann ich gar nicht. Er ist für die Sünden der ganzen Menschheit gestorben. Ich soll mein Kreuz tragen. Und da sagt er, gibt es zwei Voraussetzungen. Sich selbst verleugnen, das heißt, ich bin nicht mehr der Mittelpunkt. Ich bin nicht der Mittelpunkt. Ich gebe mich selbst hin. Das bedeutet, ich gebe mich selbst auf. Es ist Selbstaufgabe. Kann ich die Herrschaft über mein Leben loslassen und sagen, Jesus, du sitzt auf dem Thron, du herrschst über mein Leben? Und das Zweite ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Die Jünger verbanden mit diesem Satz wirklich noch den Tod. Kreuz ist gleich Tod. Und viele von den Jüngern sind ja auch gestorben. Jakobus starb in Ägypten, nachdem er von Pferden durch die Straßen geschleift wurde. Lukas wurde in Griechenland gehängt. Thomas wurde in Indien mit einem Speer durchbohrt. Matthäus wurde in Äthiopien mit einem Schwert getötet. Paulus wahrscheinlich enthauptet und Petrus kopfüber gekreuzigt. Für sie war das mit Tod verbunden. Und denken wir an viele Christen auf dieser Welt. Nachfolge kann ihnen das Leben kosten. Denken wir an Iran oder an Syrien, was da gerade passiert. Nachfolge, sich für Jesus zu entscheiden, hatte damals, wenn Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf mich, wirklich diesen Bezug, ich gebe mein Leben für Jesus. Für uns hier im Westen, wir sind sehr privilegiert. Wir haben Religionsfreiheit. Das heißt, was kostet mich die Nachfolge? Was heißt jetzt, mein Kreuz auf mich nehmen? Weil Kreuz ist das ultimative Symbol für den Tod. Das heißt, es bedeutet für mich, es ist der Tod meines Egos, meines Ichs. Ich sterbe. Mark Koma sagt, das Kreuz ist eine Metapher für die feste Absicht, unser gottloses Wesen, die Wurzel unseres menschlichen Problems, sterben zu lassen. Mein gottloses Wesen stirbt, mein Ego, mein Ich. Statt Tod des eigenen Egos kann man auch ein anderes Wort sagen, das klingt weicher. Inhaltlich meint es aber genau das Gleiche. Hingabe, 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 wir haben so hingegebene Lieder heute gesungen. Eigentlich haben wir heute gesungen, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen. Ein bisschen anders formuliert, aber eigentlich gingen all diese Lieder in diese Richtung. Wenn wir das singen, singen wir, ich sterbe für Jesus. Ich bin hingegeben. Es darf mich das kosten, mein Ego. Hingabe ist das Fundament von Nachfolge. Das ist die Grundlage meines geistlichen Lebens. Geistliche Reife heißt nicht mehr Wissen. Geistliche Reife heißt immer tiefer und immer mehr ein Leben lang mich hingeben und hingeben und hingeben. Das ist das Fundament von Nachfolge. Und du kannst Hingabe und Liebe nie, nie auseinanderdividieren. Weil ich jemanden liebe, kann ich mich hingeben. Nicht, weil das jemand verlangt, dann wäre es keine Hingabe, dann wäre es Unterwerfung. Weil ich ihn liebe, kann ich mich hingeben. Ich bin nicht mehr wichtig. Der, den ich liebe, ist wichtig. Das ist die Hingabe. Und das ist wie das Fundament. Und wir sehen so zwei Seiten. Ich habe versucht, Jüngerschaft so in ein Dreieck zu formen. Die eine Seite ist Vertrauen. Das ist wie das Herzstück der Nachfolge. Kann ich Gott vertrauen? Bedingungslos vertrauen? Auch wenn ich es nicht verstehe? Wir wollen immer alles verstehen, bevor wir vielleicht was machen. Aber kann ich vertrauen und etwas tun, auch wenn ich es nicht verstehe, weil Gott das sagt? Vertrauen ist das Herzstück der Nachfolge. Und dann haben wir als dritte Seite noch den Gehorsam. Der Gehorsam ist das Wesen der Jüngerschaft. Jesus sagt ja, wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn ich nicht bereit bin, mein Kreuz auf mich zu nehmen, gehorsam das zu tun, kann ich nicht sein Jünger sein. Das steht im krassen Gegensatz zu dem, wie wir heute gewohnt sind, uns selbst zu leben, selbstverwirklicht zu leben. Wir hören ja immer, ja, das Wichtige ist, du musst dir selber treu sein. Oder ja, wenn es sich gut anfühlt, dann kannst du es ja machen. Krasser Gegensatz. Ich bin gehorsam. Und nehme mein Kreuz auf mich. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Also auch Gehorsam ist mit Liebe verbunden. Nicht, weil ich es muss, weil es eine Regel ist, weil es ein Gesetz ist. Weil ich liebe, vertraue ich ihm und will das tun, was er sagt, was das Beste für mich ist. Wie ich ein Leben in voller Fülle leben kann. Jesus warnt, wenn wir nicht seine Worte hören und tun, dann bauen wir unser Leben auf Sand, wie ein Haus auf Sand. Und wenn dann die Krisen und die Stürme unseres Lebens kommen, dann hat das keinen Bestand. Aber seine Worte zu hören und zu tun, was er sagt, ist das Leben auf einen festen Felsen zu bauen, wo Krisen und Stürme deines Lebens vorbeiziehen und du hast noch immer das Fundament, auf dem du stehst, weil du hörst, was Jesus sagt und es tust. Jesus hat diese drei Komponenten erfüllt. Er hat uns das vorgelebt. Mark Comer sagt, Jesus ist der außergewöhnlichste, freieste und vollmächtigste Mensch, der je gelebt hat. Und doch betet er am Höhepunkt seines geistlichen Vermögens zum Vater, nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Also wir sehen eine totale Hingabe, ein enorm tiefes Vertrauen in seinen Vater und einen absoluten Gehorsam. Er hat uns das vorgelebt. Ich möchte noch die Stelle im Lukas-Evangelium mit euch anschauen. Jesus macht sich wieder auf den Weg, große Menschenmenge, und er wendet sich zu ihnen um und sagt, wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja wichtiger als das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Manche Übersetzungen schreiben sogar, wer Vater und Mutter nicht hasst. Damit ist nicht gemeint, wir sollen sie wirklich hassen. Das wäre gegen das Gebot, wo steht Ehre, Vater und Mutter. Damit ist weniger lieben gemeint. Das heißt, wer Jesus den ersten Platz in seinem Leben gibt, die erste Position und die Familie drunter einordnet, der ist ein Jünger. Ihm die erste Stelle geben. Auch wenn meine Familie zum Beispiel sich gegen meinen Glauben wendet, entschlossen bei Jesus zu bleiben. Entschlossen, ein Jünger zu bleiben. Hier geht es um Entschlossenheit. Also Jesus lässt die Menge wissen, wer mein Jünger sein will, muss entschlossen zu mir stehen. Er sagt dann weiter, Vers 27, wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht mein Jünger sein. Also das haben wir schon gehabt, da geht es auch um Gehorsam, um Hingabe, Vertrauen und Gehorsam. Und dann sagt, also wer nicht entschlossen ist, wer nicht gehorsam ist, der kann nicht mein Jünger sein. Und das Gesagte möchte er jetzt unterstreichen. Und zwar hilft er ihnen jetzt, eine Entscheidung zu treffen. Also die Entscheidung liegt beim Publikum, aber er gibt so Entscheidungshilfe und sagt, ihr müsst euch das wirklich gut überlegen, und zwar vorher. Und er erzählt ihnen zwei Geschichten. Stellt euch vor, jemand möchte einen Turm bauen. Wird er sich dann nicht vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen? Er wird doch nicht einfach anfangen und riskieren, dass er bereits nach dem Bau des Fundaments aufhören muss. Wer es sieht, würde ihn auslachen und sagen, einen Turm wollte er bauen, aber sein Geld reichte nur für das Fundament. Oder stellt euch vor, ein König muss gegen einen anderen König in den Krieg ziehen. Wird er dann nicht vorher mit seinen Beratern überlegen, ob seine Armee mit 10.000 Mann die feindlichen Truppen schlagen kann, die mit 20.000 Mann anrücken? Wenn nicht, dann wieder, solange die Feinde noch weit entfernt sind, Unterhändler schicken, um über einen Frieden zu verhandeln. Und jetzt überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Jesus möchte, dass wir die Kosten überschlagen, bevor wir eine Entscheidung treffen. Überlegt vorher. Er blendet uns nicht mit einem Schlaraffenland-Leben. Er sagt, was es uns kosten wird. Was darf uns die Nachfolge kosten? Ich kenne doch relativ viele von uns. Und wenn ich in die Runde schaue und so denke, wenn ich sage, darf dich Nachfolge was kosten, würden viele Ja sagen. Und ich habe es in ihrem Leben sogar schon beobachtet und gesehen. Und das finde ich echt cool. Viele von uns sind bereit, die Kosten zu tragen. für Jesus auch zu leiden. Aber ich möchte jetzt ein Beispiel aus meinem Leben erzählen, das ich lange nicht erzählt habe. Es hat mich nämlich etwas gekostet, aber es hat mich auch den Erfolg gekostet. Wenn wir jetzt so große Beispiele von Predigern hören oder von Missionaren, die erzählen, was es sie alles gekostet hat, aber sie präsentieren dann ihre Arbeit, ihr Werk, ihre vielen Standorte an Gemeinden, die sie gegründet haben, dann sitzen wir alle drin und ja, na so lasst sich sowas kosten. Das hat ja alles Erfolg gehabt. Also da bin ich auch bereit. Zuerst leide ich und dann ernte ich den Erfolg. Was, wenn es mich den Erfolg kostet? Wenn mich Nachfolge den Erfolg kostet? Ich war 21, 22 Jahre alt und ich habe verspürt, dass dieses Bild, diese Geschichte vom Abraham in mein Leben hineinspricht. Abraham, verlasse deine Familie, geh raus aus deinem Land, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Es hat so in mir gearbeitet, ich habe gewusst, das gilt mir. Ich soll in die Mission gehen. Ich soll meine Familie verlassen, ich soll in die Mission gehen. Und mein Pastor hatte dann die Idee, dass ich nach Mexiko gehe, zu einer Missionarin, die dort an der Grenze zu Texas mit Straßenkindern gearbeitet hat. Das war cool. Ich habe Spanisch gelernt, ich habe meinen Job gekündigt, ich habe mein Studium unterbrochen, also im Nachhinein war es ein abgebrochen, ich habe nicht mehr begonnen. Und ich habe, viele Dinge hat es mich gekostet, aber das war alles nicht schwer, weil ich diesen Ruf so stark verspürt habe und weil es gekoppelt war mit Freude und Abenteuerlust. Und dann hat sich ein Bursch total in mich verknallt und ich in ihn. Und wir sind zusammengekommen. Was macht man jetzt? Ich bin trotzdem gegangen. Es war ausgemacht, ich gehe ein Jahr und wir haben gesagt, wir probieren es, ob es halten wird. Und ich kann euch jetzt schon spoilern, es hält seit 27 Jahren. Das ist die positive Seite der Geschichte. Also ich bin mit einem Rucksack aufgebrochen nach Mexiko, das ist eine Grenzstadt, Ciudad Juárez. Die Missionarin war im Slum, hat dort gewohnt. Und das, was wir nicht wussten, war, dass sie 7 Jahre wirklich hart durchgearbeitet hat, ohne auf sich zu schauen, ohne aufzudanken, und die war in einem totalen Burnout. Ich bin nicht gleich drauf gekommen, ich habe nicht gewusst, was los ist. Sie war platt, die hat nichts mehr gemacht. Und was auch war, sie hatte eine schwierige Kindheit und schwierige Arbeitserfahrungen. Also sie hatte eigentlich schwere Traumata aus ihrer Vergangenheit, die sie nie aufgearbeitet hat. Und jetzt bin ich gekommen und ich habe sie getriggert. Also nicht absichtlich, aber ich als Person ist auf all diese Wunden und auf dieses Burnout gelandet. Und sie hat sich eigentlich in ihr kleines Apartment, das sie noch hatte, eingeschlossen und ich war in ihrem neuen Haus. Und ihr müsst euch das vorstellen, das war im Slum, es war hochgefährlich. Ich war in einem Haus mit einem Garten, eine hohe Mauer, eine sehr hohe Mauer. Oben waren Glasscherben eingegossen, einbetoniert und drüber war noch ein Stacheldrahtzaun. Kein Telefon, kein Internet, gar nichts, also nichts. Und es war ausgemacht, wir machen eine Missionsreise. Ich bin dann die, die den Führerschein hat und ich fahre mit dem Auto durch ganz Mexiko mit ihr und wir evangelisieren und Menschen werden sich bekehren, Mexiko wieder rettet. Das war der Plan. So, jetzt war ich eingesperrt in diesem Haus. Und die einzige Aufgabe, die ich hatte, war, in diesem steinigen Boden, hat sie gesagt, du wirst das Unkraut jäten. Und ich bin dann am Boden gekniet und habe Unkraut gejätet. Und was ich gelernt habe, ist, bei so steinigem Boden, dass das Gras sehr dünne, kleine Wurzeln hat, aber das Unkraut geht einen halben Meter tief mit solchen Bombenwurzeln. Und die musste ich ausgraben. Das war harte Arbeit. Und ich bin dort gekniet am Boden in der Hitze, null Kontakt nach außen, Tag für Tag, und ich habe Unkraut gejätet. Niemand hat sich bekehrt. Keine Evangelisation. Die Missionarin war in einem anderen Haus, hat mich gemieden. Damals gab es noch Kassetten und ich habe mir selber Kassetten bespielt. Ich hatte so 3, 4 Kassetten mit, wo so eigene Songs oben war. Und mein Lieblingssong war, der war damals gerade neu, Killing Me Softly. Ich bin dann gekniet, die Musik in meinen Ohren, Killing Me Softly. Ich habe gesagt, was ist das, Gott? Um die Geschichte kurz zu machen, sie hat mich ausquartiert. Sie hat mich nach Hause geekelt, eigentlich. Gefühlt war es geekelt. Und ich bin nach Hause, ich war von der Gemeinde ausgesandt, das war offiziell. Das war in der österreichischen Pfingstzeitung sogar drinnen. Und ich bin nach Hause gekommen, auf einer Skala 0,0% Erfolg, 100% Versagen. Das war schlimm, das war schwierig, ich habe mich geschämt. Ich habe gedacht, ich bin schuld, ich konnte zu wenig Spanisch. Die Missionarin hat den Hund, den sie hatte, lieber gehabt als mich. Das war schwer, da war null Erfolg. Ich habe lang gehadert und eigentlich habe ich es nicht mehr erzählt. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Heute würde ich mich für Seelsorge anmelden, wenn mir das nochmal passiert. Damals habe ich das irgendwie nicht gemacht, ich weiß auch nicht wieso. Und jetzt, Gott, warum? Ich habe alles gegeben, es hat mich alles gekostet. Ich habe den Job nicht mehr bekommen, wo ich vorher war. Mein Erspartes war weg. Die Gemeinde hat mich gesendet, hat auch Geld gegeben. Das war auch schlimm zu ertragen. Warum? Und ich habe lange gehadert, lange gefragt, bis mir Gott das gesagt hat. Er hat gesagt, und ich bin froh, wenn er mir immer seine Perspektive zeigt, weil die ist schon anders als meine. Weißt du, Birgit, aus meiner Perspektive war das ja überhaupt kein Versagen, weil ich habe dein Herz gesehen. Ich habe gesehen, warum du gegangen bist, dass du bereit warst, alles zu geben. Du hast den Test des Abraham-Rufes bestanden, die Vertrauensprüfung, deine Isake hinzugeben. Du hast gegeben, was du geliebt hast, für mich. Und dann hat er gesagt, insofern war Gottes Mission mit mir erfolgreich. Weil es ging nicht um den Erfolg. Es ging darum, ob ich dem Ruf folge und was mit meinem Herzen passiert. Was passiert in meinem Herzen, wenn ich nachfolge? Bin ich bereit, dass es mich was kostet, weil dann habe ich Erfolg oder Gott segnet die Dinge, die ich mache? Oder bin ich wirklich bereit, auch den Erfolg, den Nachfolge bringen kann, zu opfern, weil es geht nie um mich, es geht um mein Herz und die Motive, die da drinnen sind. Was bedeutet Nachfolge ganz konkret? Jesus die Herrschaft über mein Leben geben, über alles, über alle Bereiche. Ich weiß nicht, in welchen Bereichen du noch etwas zurückhältst, aber bei mir schaut das manchmal so aus, ich habe so viele Ideen. Und die sind alle gut und ich finde, die sind alle göttlich gut. Und dann laufe ich los mit dieser Idee und sage so, Jesus, gell, du segnest eh, was ich jetzt gerade umsetze. Nein, viele Ideen sind jetzt am Regal, manche am Friedhof. Aber viele Ideen muss ich zuerst einmal zurückstellen und sagen, Jesus, was ist denn dein Wille, was ich tue? Was willst du? Vielleicht hast du andere Bereiche, wo Jesus noch die Herrschaft übernehmen darf, wo er dein Alles sein kann. Nachfolge bedeutet auch, Sünden immer wieder zu bekennen, immer wieder zu evaluieren, was wird mir denn wichtiger? Und an Heiligkeit zunehmen. Also in welche dunklen Ecken meines Lebens darf denn noch Licht hineinkommen? Wo soll ich noch gehorsam lernen? Es bedeutet auch, Jesus zu bekennen und das Evangelium zu verkünden, wenn ich dafür ausgelacht werde oder verspottet werde. Ich leide für Christus, weil ich sein Nachfolger bin. Ich werde verspottet, weil ich an ihn glaube. Ich weiß noch in der Schule, ich war in einer Mädchenklasse, das ist wie ein Hühnerstall manchmal, mit einer Hickhack-Ordnung. Und ich war ganz unten in der Hickhack-Ordnung. Und einmal kam so eine Liste bei mir vorbei und die haben mich gar nicht selber gefragt, ob das überhaupt stimmt, was da oben steht. Und alle Mädchen natürlich waren viel cooler, die hatten schon einen Freund, da konntest du so eintragen, habe ich einen Freund, nehme ich die Pille, bin ich noch Jungfrau, das waren so Mädchensachen. Und bei mir war alles schon angekreuzt. Ich habe keinen Freund, ich nehme nicht die Pille, ja, ich bin noch Jungfrau. Das war mir damals sehr peinlich, weil ich gemerkt habe, Die lachen mich jetzt eigentlich aus. Ich bin nicht bei den Coolen, ich bin ganz unten. Aber ich habe meinen Standard gehalten. Und eigentlich, nachdem sie es für mich ausgefüllt haben sie das schon gewusst über mich. Das heißt, mein Leben hat das eigentlich schon gesprochen, aber es war nicht leicht. Kann ich für Jesus auch leiden, einfach weil ich Christ bin? Auch manchmal bei anderen Christen wirst du vielleicht ein bisschen ausgelacht, weil du bibeltreu bist. Weil du nach wie vor glaubst, dass sich die Standards und die Moral Gottes nicht an den Zeitgeist anpassen. Dass es keine liberale Theologie gibt, der du folgst. Das ist auch Nachfolge, das Kreuz auf mich zu nehmen, wenn ich mit anderen Christen dabei bleibe, dass ich sage, nein, das gilt nach wie vor. Das muss man nach wie vor scharf sehen. Und Nachfolge bedeutet auch, sich in einer lokalen Gemeinde zu engagieren und zugunsten der Gemeinschaft auf eigene Befindlichkeiten verzichten. Gemeinde über mein persönliches Bedürfnis zu stellen. Also ihr seht schon, Nachfolge erfordert was. Das kann ganz schön schwierig sein, aber es gibt auch einen Preis für Nicht-Nachfolge. Was kostet es, wenn wir nicht nachfolgen? Nicht nachzufolgen ist ja der Versuch, sich selbst zu retten. Das Glück ohne Gott zu finden. Es gibt aber nur in der richtigen Nachfolge die Fülle des Lebens. Nur wenn ich Gott wirklich nachfolge, finde ich wahres Leben und die Erfüllung für mein Leben. Markus 8, 35 bis 37, ich wiederhole es, denn wer sein irdisches Leben retten will, wird das ewige Leben verlieren. Also wer Jesus nicht nachfolgt, der verliert nicht nur den wahren Sinn des Lebens, nämlich diese Gemeinschaft mit Gott, die Intimität mit Gott, der verliert auch das ewige Leben. Stellt euch drei Männer vor und alle drei Männer tragen ihr Kreuz und es ist schwer. Sie gehen und gehen, tragen dieses Kreuz, sie wissen aber, es gibt ein Ziel. Wir brauchen das Kreuz am Ziel. Und einer der drei Männer sagt, boah, das ist so schwer, ich verstehe überhaupt nicht, warum ist das so schwer? Ich könnte es ja abschneiden. Und er sägt den langen Stiel ab. Es ist gleich leichter. Er überholt die anderen zwei. Die anderen zwei bleiben dabei, sie tragen das ganze Kreuz. Letztendlich kommen sie ans Ziel, aber vor dem Ziel gibt es eine Schlucht. Und die zwei ersten Männer legen das Kreuz drüber und können ins Ziel hineingehen. Und der dritte Mann kann nicht hineingehen, weil sein Kreuz zu kurz ist. Es gibt keine Abkürzung als Nachfolger Jesus. Es gibt keine Abkürzung. Und es ist nicht unbedingt die Frage, was bist du alles bereit für Jesus aufzugeben? Wir können es anders stellen. Was bist du bereit, alles an Freude, Friede, Freiheit und Wahrheit zu empfangen für dein Leben? Was möchtest du erleben? Paulus schreibt aus dem Gefängnis, auch wenn ich teilweise echt ätzende Sachen erleben muss, mache ich das gerne. Ich freue mich sogar darüber. Paulus. Petrus schreibt ähnlich, auch wenn mein Glaube auf seine Echtheit geprüft wird und dies mit Leiden verbunden ist, möchte ich mich freuen, denn meine Standhaftigkeit wird mir Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Was willst du empfangen? Was willst du empfangen, wenn du alles aufgibst? Mark Comer formuliert einen Satz, der ist der Hammer. Er sagt, den Weg, auf dem du alles aufgibst, was du bist, um alles zu empfangen, was Gott ist. Das ist Nachfolge. Das ist Nachfolge. Alles, was ich bin, aufgeben, um alles zu empfangen, was Gott ist. Was macht das mit deinem Herz? Ja, es kostet meinen Schlaraffenland-Glauben. Ja, es kostet mein Ego. Ja, ich soll entschlossen und gehorsam und standfest, hingegeben, meinem Meister folgen, mich an seinen Fersen heften. Aber ich empfange die Gemeinschaft mit ihm, Intimität mit ihm. Ich darf lernen von ihm. Ich darf ihm nahe sein. Er wird mir die Fülle des Lebens geben, den Frieden, die Wahrheit, unabhängig der Umstände, in denen ich bin. Dieser Friede ist unabhängig von dem, was passiert. Ich habe einen Reichtum in meinem Geist, in meiner Seele, den kann mir niemand anderer geben. Und ich habe den Ausblick und die Hoffnung, dass ich eines Tages nicht im Schlaraffenland bin, im Himmel bin. Im Himmel. Darf Jesus dein Herz heute umackern? Darf er den Samen der Nachfolge hineinlegen? Darf Jesus deine Pläne durchkreuzen? Darf er deine Zukunft durchkreuzen, dein Ego? Darf er das? Wisst ihr, Hingabe ist eine der stärksten Haltungen. Der Tod meines Egos. Hingabe ist eine Positionierung in die wahre Freiheit. Weil nur bei Jesus bin ich wirklich frei. Es ist eine Positionierung für die Fülle des Lebens, für den Frieden, der mein Herz bewahrt, der meinen Verstand übersteigt. Eine Positionierung, dass ich ewig leben werde. Und es ist eine Herzenshaltung. Hingabe ist eine Herzenshaltung. Und ich lade dich jetzt ein, dein Herz zu prüfen. Darf Jesus heute umackern, um diesen Samen der Nachfolge hineinzusehen? Darf Jesus dich durchkreuzen? Bist du bereit, dein Kreuz auf dich zu nehmen? Und oft ist es hilfreich, etwas, was im Herzen passiert, auch über den Körper auszudrücken. Und ich lade dich ein, du kannst aufstehen, wenn du das möchtest. Du kannst nach vorne kommen, dich hinknien. Aber gib du jetzt Jesus eine Antwort. Es geht nicht darum, dass jemand andere für dich betet. Jetzt ist dein Moment mit Jesus. Du und Jesus. Welche Antwort gibst du ihm? Jesus, du hast alles gegeben. Du hast den Himmel verlassen. Und du hast dich klein gemacht, bist Mensch geworden, damit wir sehen, wie hingegeben ein Leben gelebt werden kann. Und Herr, du hast uns aufgerufen, unser Kreuz auf uns zu nehmen, uns hinzugeben, gehorsam zu sein, dir mehr zu vertrauen als uns selber oder allem anderen. Und Herr, ich möchte mich jetzt hingeben. Ganz neu. Du darfst mein Herz prüfen. Du bist der Herzenskenner. Und es soll kein Lippenbekenntnis sein, was wir heute tun. Herr, sehe jetzt wirklich viele Samen der Nachfolge in die Herzen von uns. Wo wir bereit sind, radikal, kompromisslos unserem Meister zu folgen. Ja, Geist Gottes, komm und wirke du in jeden, was er jetzt braucht. Und ich höre so, wie Jesus ruft. Ich höre wirklich, wie er ruft, komm, folge mir nach. So wie die Elke, folge mir nach, lass Dinge hinter dir, ich gebe dir was Besseres. Jesus, ich möchte dir die Ehre geben, du bist der beste Meister. Du bist der beste Meister, der uns durch und durch kennt und wir vertrauen dir alles an. Weil du bist der die Zukunft kennt. Du bist der unser Herz kennt. Und du bist der uns Gemeinschaft mit dir möglich gemacht hat. Ich gebe dir die Ehre, dass du deine Jünger nie im Stich lässt. Dass du immer bei ihnen bist, bis ans Ende der Welt. Und dass du sie bevollmächtigst. Geist Gottes, komm und gieße jetzt deinen Geist aus auf uns. in einem neuen Maß. Wir werden jetzt ein Lied singen. Mein ganzes Leben. Und ich lade uns ein, das zu meinen, was wir singen. Und wenn du noch nach vorkommen willst, dann kannst du das gerne tun. Du bist eingeladen, jetzt auch äußerlich ein Zeichen zu geben, was sich innerlich in dir getan hat. Mein ganzes Leben.